Hallo, hier ist Holger Wemhoff und ich sage herzlich willkommen zu Gern gehört, dem Podcast von Concerti. Ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Persönlichkeiten, nicht nur aus der Musik, aber die musikalischen sind mir natürlich die liebsten. Und so freue ich mich sehr, dass wir heute eine kleine weihnachtlich angezuckerte Ausgabe mit Christiane Karg haben, der wundervollen Sopranistin. Christiane, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich wirklich sehr.
Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Und ich freue mich auch über die Auswahl, die du mir freundlicherweise überlassen hast. Ich habe gerade schon gesagt, es ist ein bisschen weihnachtlich angeordnet, aber eben nicht nur. Wir haben insgesamt 8 Stücke, die ich hier vorbereitet habe, nach deiner Vorgabe natürlich. Ich hatte bei einigen Sachen so Angst, finde ich das nicht, weil weniges war für mich auch Neuland, war dann aber sehr beglückt insgesamt, weil es doch alles irgendwie aus einem Guss zusammenpasst. Und wir werden auch dein neues Weihnachtsalbum, Licht der Welt, Christmas Promenade, nicht vernachlässigen. Da kommen wir aber ein bisschen später noch dazu. Und ich würde sagen, Christiane, wir starten einfach gleich mal, um hier in den Fluss zu kommen mit dem ersten Titel. Und du wirst ihn sofort erkennen, weil du hast ihn mir sozusagen an die Hand gegeben. Wir scheinen eine gemeinsame Lieblingssopranistin zu haben. Eine große Kollegin von dir.
Eine der Sopranistinnen, die ich also unglaublich schätze, Margaret Price. Mhm. Technisch einfach unglaublich. Sie steht da wie ein Fels in der Brandung und singt diese unglaublichen Mahler-Phrasen hier. Mhm. Ich atme einen Lindenduft aus den Rückertliedern von Gustav Mahler. Also es... Lieblingsmusik. Lieblingsmusik ist immer, die Lieblingsmusik ist auch nicht absolut. Also die ändert sich ja auch. Und es gibt so viel Musik, die ich liebe. Und das ist einfach, das sind Stücke, mit denen ich mich im Moment beschäftige, die mich begleiten. Mahler.
Ist ja auch dein Mahler-Album, was ja hoch gepriesen worden ist.
Im letzten Jahr dieses Mahler-Album, genau. Das rausgekommen ist, das waren die ersten Sachen, die ich wieder gesungen habe, auch nach der Geburt meines Sohnes. Mhm. Und sind auch jetzt, nach der Geburt meiner Tochter, also Mahler 4 habe ich jetzt gemacht, ja. Und den Mahlerabend, die Rückertlieder habe ich schon gemacht. Da fühle ich mich einfach sicher, da fühle ich mich zu Hause. Mhm. Und wenn ich dann wieder an Mahler rangehe, dann höre ich auf jeden Fall diese Aufnahme von Margaret Price und ich schaue es mir auch auf YouTube an.
Ja, es ist live mit Wolfgang Gönnwein.
Es gibt also verschiedene Aufnahmen von ihr, deswegen habe ich genau diese Aufnahme gewollt. Weil es gibt Aufnahmen, die sie hat die tiefer aufgenommen mit Klavierdiversionen. Ich nehme auch immer sämtliche Tonarten, also man kann da wirklich springen, man soll das als Sänger überhaupt nicht so strikt sehen. Man soll einfach, es passt in jedes Programm auch unterschiedlich rein. Mhm. Sie hat dann die Klavierfassung, glaube ich, später aufgenommen. Und Malcolm, der mit ihr gearbeitet hat, Malcolm Martineau, Klavierbegleiter, der hat mir mal gesagt, wenn sie gewusst hätte, dass man das auch tiefer singen kann, hätte sie es tiefer gemacht irgendwie. Aber ich finde gerade in dieser hohen Fassung, diese wirklich große Stimme, wie sie die Stimme führt, so perfekt. Mhm. Und wie sie da steht in diesem Video mit diesem kleinen Büchlein, sie hat immer so kleine Noten dabei. Und diese große Frau und so ehrlich, das finde ich einfach, es hat, da haut es mich um. Und deswegen muss diese Aufnahme hier dabei sein.
Darf ich fragen, ob du sie live erlebt
hast?
Nein,
habe ich leider nie.
Ich darf dir sagen, da ist das etwas vorgerücktere Alter von mir ein Segen für einige bestimmte Sachen. Ich habe zwei sehr unvergessliche Momente in meinem Leben mit ihr gehabt. Das war einmal in den 90ern, Mitte der 90er, Figaro-Gräfin an der Wiener Staatsoper mit Erich Leinsdorf als Dirigent. Und etwas später, und das war, ich glaube, das Berührendste, was ich an Oper gehört habe, eine Konzertante Otello, Verdi-Aufführung im Münchner Gasteig, wo sie dieses Demona gesungen hat. Und das hat mich zu Tränen gerührt. Und sie war wunderbar.
Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Ich habe über Stunden für ein Autogramm angestanden.
Das darf man dann auch.
Ja, ne?
Ja.
Hat sie mir dann auch ganz, ist ein Schatz. Ist natürlich ein Schatz. Ein gehüteter. Ein sehr schönes Entree, wie ich finde. Mhm. Auch der nächste Titel behandelt eine große Sopranistin. Ich kannte das nicht, dieses Stück. Und war sehr überrascht, nicht über ihre Stimme, weil ich weiß, woher sie eigentlich kommt. Aber ich kannte dieses Stück überhaupt nicht und kannte das Album überhaupt nicht. Und es ist leicht weihnachtlich angehaucht. Wir hören einfach mal rein, von was ich hier so rede. Vorstellen, dass vielleicht einige unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer sie gar nicht erkannt haben. Und erst vielleicht bei einem der hohen Töne, aber das war in der Tat Renny Fleming.
Das ist Renny Fleming, ja.
Mit River.
Total wandelbar. Ja, ich habe großen Respekt vor dieser Frau, vor dieser unglaublich langen Karriere, vor dieser, sich nicht in ein Fach pressen. Sie hat einfach alles gesungen und das ist ein Zeichen des. Ja, es gibt keine Vorgabe, man kann sich alles trauen.
River hieß dieser Titel. Das ist so ein Titel, wo einem warm und kalt gleichzeitig ums Herz wird. Und tatsächlich ist das deswegen so authentisch vielleicht zu berühren, weil sie ja aus dem Jazz auch kommt. Sie hat ja gar nicht als Opernsängerin angefangen oder gar nicht diesen Weg eingeschlagen, sondern sie hat ja tatsächlich ursprünglich eine Jazzkarriere eigentlich für sich vorgesehen. Und vielleicht ist es deswegen so unfassbar überzeugend.
Ja, und es gibt so viele verschiedene Wege. Also es gibt jetzt nicht, jeder hat seinen Weg, den er gehen muss. Und man darf manchmal sich auch nicht beirren lassen, gerade jetzt mit diesen ganzen Social Medias und was machen die anderen und der ist noch 5 Jahre jünger und nein, es gibt so viele Wege, man muss seinen eigenen finden und den einfach gehen und sich nicht beirren lassen.
Ihr habt euch persönlich bestimmt kennengelernt,
wir
oder?
Wir haben uns kennengelernt, genau, in Chicago.
Mhm.
Ja.
Ich finde sie auch als Person so wahnsinnig authentisch und warmherzig. Bisschen amerikanisch, aber authentisch dabei.
Ja, und was sie für die junge Sängergeneration macht und wie interessiert sie ist und dass sie wirklich hinter die Bühne kommt. Sie kommt in deine Garderobe und sie hat ein nettes Wort für dich. Von dieser Dame ist es nochmal, also es ist wirklich eine Adelung, wenn sie kommt.
Weißt du, was ich so schockierend fand? Sie hat sich ja nun vom Opernbetrieb schon länger zurückgezogen und singt eben nicht mehr diese großen Partien. Also sie hat ja immer auch ihr Fach, also es war immer fast etwas, was macht die jetzt? So, wo sie schon irgendwie im Strauß angekommen war, kam sie auf einmal mit einer Belcanto-Nummer wieder zurück und hat die Metropolitan mit Il Pirata oder mit Lucrezia Borgia zum Rasen gebracht. Und dann hat sie sich irgendwann von der Bühne, von der Opernbühne zumindest verabschiedet, wo dann ihre Fans und ich auch dachten, das ist doch viel zu früh.
Ja, zu früh. Also ich denke, das muss sie selber spüren. Und Fassbender zum Beispiel, Brigitte Fassbender hat sich ja auch relativ früh verabschiedet.
Absolut.
Aber dann eben zu einem Zeitpunkt, wo man wirklich merkt, jetzt reicht's. Und ich kann mir schon vorstellen, also ich fühle jetzt noch nicht, dass es mit der Oper, dass ich da nichts mehr sagen möchte. Mhm. Aber ich habe schon auch drüber nachgedacht und ich finde es so viel schlimmer, wenn man diesen Punkt verpasst. Und ich hoffe, dass mir es gelingen wird, um irgendwie wirklich zu sagen, jetzt kann ich dieses Buch, dieses Kapitel zumachen. Mhm. Ich schließe damit nicht die Oper ab, weil ich kann ja weiterhin dort arbeiten und mich einbringen. Aber dieser ganze Opernzirkus kann ich mir schon vorstellen, dass der irgendwann mal, dass man eine Verabschiedung von dem braucht. Und dann ist besser, man geht einen Tag früher als 2 Tage zu spät. Mhm.
Ich war natürlich, dadurch, dass sie eben eine gerade live sehr amerikanische Karriere eben gemacht hat, war ich nicht so an ihr dran und habe die ganze Zeit gedacht, wahrscheinlich hat sie stimmlich sich auch deswegen dazu entschieden. Bis dann, ich glaube, es war letztes Jahr, dieses Open Air am Odeonsplatz in München war, wo sie ja als Gast aufgetreten ist. Und ich dachte so, um Gottes Willen, nach so vielen Jahren singt sie jetzt wieder und dann die hammerschweren Sachen, auch Korngold und Wunder der Heliane und so.
Taufrisch.
Als ob nichts, kein Jahr dazwischen gewesen wäre. Ich war den Tränen nah vor Glück, als ich das gehört habe.
Aber genau so soll man sich doch auch verabschieden.
Ist toll, oder?
Am Höhepunkt.
Ja. Ja. Wir haben scheinbar wirklich die gleichen bewundernswürdigen Menschen, die wir verehren. Das macht mich sehr glücklich. Das war ein wenig weihnachtlich angehaucht. Die nächste Künstlerin habe ich mich tatsächlich mal für die Live-Fassung entschieden.
Oh.
jetzt könnte ich auch eine Weihnachtsmandel essen. Ich greife mal rüber. Ich habe uns nämlich ein bisschen zur Stimmung. So, es knuspert jetzt ein bisschen daneben, macht aber nichts. Das bringt mich sehr in Stimmung.
Ja, mich auch. Deswegen habe ich es ausgesucht.
Schon, ne?
Mahalia Jackson, Silent Night.
Unglaublich. Das ist halt ein Klassiker. Den hat sie aufgenommen. Es gibt diesen Ausschnitt bei YouTube, wo sie es eben live singt. Und ich finde das so unglaublich. Die Kamera geht dann so direkt auf sie drauf und sie schwitzt. Ohne Endes, obwohl es schwarz-weiß ist. Man sieht wirklich, also erst dachte ich, sie weint, aber es ist wirklich, der schweißt. Aber dann begreift man auch, warum. Weil sie hängt sich da rein, in jede Note, in jeden Ton, in jedes Wort. Und ich bin dann immer wieder nachhaltig, wirklich auch hier geschockt im positiven Sinne über diesen gewaltigen Tonumfang, über diese Piani, wo manch großer Opernstar sich was von abschneiden könnte.
Ja, singen kann schon schweißreibend sein, wenn man das mit dem richtigen Einsatz macht.
Schon, ne? Mhm.
Aber so soll es sein. Alles oder nichts.
Und so war sie eigentlich. Ist das auch eine der Weihnachtsaufnahmen, mit denen du aufgewachsen bist?
Ja, also ich bin eigentlich wirklich eher im klassischen Sinne aufgewachsen. Mhm. Aber das war auch dabei und das wird bei mir an Weihnachten auch gespielt.
Das gehört dazu, ne?
Ja, alles gemischt. Also die Mischung macht es einfach.
Gibt's was, wenn ich das fragen darf, was bei dir auf Weihnachten gar nicht gehen würde?
Also ich muss sagen, jetzt mit den Kindern gibt's auch Jingle Bells. Aber da ist natürlich, also diese Kaufhausberieselung ist für mich ganz schwierig, weil Musik als Berieselung, für mich ist Musik nicht so viel Unterhaltung, weil ich kann kein Buch lesen und Musik hören zum Beispiel, das kann ich nicht, weil es vereinnahmt mich so sehr und auch der Text, weil ich doch sehr textaffin, also ich gehe da, muss das nebenbei lesen, deswegen die amerikanischen Schlager haben leider auch textlich keine Chance bei mir, aber ich kann mich einfach auch nicht konzentrieren und so als Hintergrundgedudel mag ich Musik einfach nicht.
Ein weiterer Vorteil, wenn man in Feuchtwangen wohnt und keine Riesenkaufhäuser da sind, wo ständig irgendwelche Jingle Bells in Dauerschleife laufen, oder? Genau.
Ist auch in der Kleinstadt sehr angenehm. Da gibt es noch Ruhe bei uns. Mhm.
Ja, ja. Ich werde wahrscheinlich irgendwann auch in 5 oder 10 Jahren darauf hinauslaufen, dass ich Weihnachten aus der Stadt flüchte, irgendwie aufs Land.
Man kann ja auch so einen Kompromiss finden.
Genau. Aber dieser Drang entsteht in mir auch allmählich. Da bin ich wirklich komplett bei dir und kann es in jeder Sekunde verstehen, warum ihr diese Entscheidung getroffen habt. In der Tat. Das hier neigt zum Kitsch, der nächste Titel. Aber bei mir würde Weihnachten ohne ihn und tatsächlich auch ohne dieses Stück nicht stattfinden. Hören wir mal.
Oh,
Weihnachten ohne César Franck und Panis Angelicus würde irgendwie nicht gehen.
Würde nicht gehen und vor allem nicht ohne Luciano Pavarotti.
Ohne Big P.
Also diese Stimme ist für mich ein Phänomen. Mhm. Ich kann es gar nicht so genau sagen, warum die Stimme mich total trifft, ganz tief im Herzen. Mhm. Aber also vielleicht bin ich auch deswegen Sängerin geworden. Der lief nämlich, also Pavarotti lief bei uns wirklich rauf und runter.
Wirklich?
Ja, also Tenor war sowieso, mein Vater war ist großer Opernfan, aber die Tenöre haben es ihm angetan und das lief bei uns wirklich, also das ganze italienische Repertoire. Das Sopranrepertoire kenne ich nicht, aber das Tenorrepertoire kenne ich. das ja so gar nicht meins ist auch, aber er hat mich einfach verzaubert, mhm, und diese Stimme hat mich, lässt mich mein ganzes Leben nicht los. Und ist unverkennbar. Also es gibt niemanden, der, ich erkenne die Stimme unter Tausenden, würde ich diese Stimme wiedererkennen. Das ist unglaublich.
Ich glaube auch, ihr beiden hättet zusammen sehr gut geklungen.
Ich weiß gar nicht, was wir zusammen gesungen hätten.
Wir hätten was gefunden.
Aber es ist einfach, die Stimme rührt mich unglaublich, ja, obwohl es auch ein Fach ist, was mich jetzt auch gar nicht so interessiert eigentlich. Ja. Aber wenn er singt, dann höre ich mir alles an.
Ich finde es sehr schön, dass du ausgerechnet dieses Stück ausgewählt hast. Es gibt noch so ein weiteres, ist das Minuit Chrétien, was ich auch so wahnsinnig schön mit ihm finde.
Das habe ich überlegt.
Ja, genau. Aber es ist dieser sehr berührende Moment, den ich schon x-fach im Video, ich habe sogar das alte Video noch zu Hause, gesehen habe, wo er mit seinem Vater dieses Stück in Modena in einer kleinen Kirche singt, in einer Weihnachtsmesse. Und sein Vater war ja so sein großes Vorbild, von dem er die Liebe zum Gesang bekommen hat. Und wenn die beiden Pavarottis oben da auf der Orgelempore stehen und Panis Angelicus schmettern, da geht bei mir doch die Schleuse auf, ja, muss ich sagen.
Das ist schon sehr berührend. Und auch vom jetzt technischen Aspekt, was ich vorhin mit Margaret Price, also Pavarotti, wie er die Vokale nicht färbt, aber wie die klar sind. Ein A ist ein A, ein wirklich ein helles, bright, ein A und ein O ist rund und ein U und ein I ist ein I. Also es ist nicht so ein nein, und es ist nicht es ist so authentisch und es ist nicht so ein Einheitsbrei und das gefällt mir. Also hat wahnsinnig viel Charakter.
Ja. Ich muss auch sagen, es gibt viele Tenöre, die ich in mein Herz geschlossen habe. Alfredo Kraus oder Carlo Bergonzi gehören zum Beispiel dazu. Das sind halt solche eleganten Stimmen einfach, die einfach auch technisch deswegen auch bis ins richtig hohe Alter singen konnten, weil sie einfach das auch technisch drauf hatten. Und Pavarotti ist definitiv von den Popstars und den Tenören, so möchte ich sie mal nennen, auch mein definitiv Liebster. Weil er natürlich auch, ich habe ja eine Schwäche für Bel Canto, und da hat er natürlich gerade mit John Sutherland zusammen dem Affen Zucker gegeben. Sprich mir. Schön. Ja, wir bleiben noch etwas weihnachtlich, Christiane. das ist Musik, die einen sofort in den Arm nimmt.
Ja, und die einen auch an Vergangenes erinnert. Ja. Also Weihnachtsoratorium war immer da.
Ja.
Und ich werde ja bei diesem Stück auch immer nervös. Weil das heißt, mein Auftritt kommt gleich. Also der Engel kommt jetzt in zwei Nummern. Und ich habe Weihnachtsoratorium als Kind auch in der Kirche nebenan oft gemacht. Also wirklich ganz früh. Das war eins der Stücke, die ich ganz durchdrungen habe im Chor. Und dann durfte ich das kleine Solo singen.
Ja.
Und da war ich bei dieser Sinfonie so nervös. Und es kommt bis heute, kriege ich Herzklopfen.
Ein Trigger-Moment sozusagen, ja. Wie man so schön sagt heute.
Es gibt so ein paar Sachen, ja, die einen einfach erinnern. Und jetzt bin ich gleich dran. Und das, ich habe Weihnachtsoratorium lange aufgegeben. Und ich singe es wirklich ewig lang nicht mehr. Aber diese Nervosität kommt irgendwie immer noch.
Du hast gerade gesagt, das war immer schon da. In der Kindheit bei dir. Deswegen habe ich lustigerweise bewusst vielleicht diese Aufnahme rausgesucht, wo Gardiner, Jakobs, Hann und Co. sich mit Grausen abwenden würden oder hätten sich abgewendet im Falle von Hann und Co. Das ist halt die Aufnahme, mit der ich aufgewachsen bin, mit Karl Richter und dem Münchner Bachorchester. Wer ist es nicht?
Aber das bin ich wahrscheinlich auch. Also ich kann mich nicht mehr genau an die erste Aufnahme erinnern, aber sicher, es war keine Hann und Co. Aufnahme, ja. Was wir hatten.
Ja. Auch wenn du dann so diese Hirteninstrumente, die kommen hier so besonders schön in dieser Aufnahme raus. Er war natürlich kein historisch Informierter, aber er hat es einfach aus vollem Herzblut gemacht. Und das hörst du bei seinen Bachaufnahmen alle. Und da ist auch so ein Wunderlicht zum Beispiel halt eben dann auch dabei. Das ist natürlich auch nochmal. Ist übrigens der, wenn ich mich für einen Tenor entscheiden müsste, dann würde ich Wunderlicht mit auf die Insel nehmen.
Kann ich gut verstehen. Würde ich vielleicht auch machen. Also es gibt so viele. Ich möchte mich gar nicht auf einen festlegen. Aber da sieht man auch wieder, es ist alles berechtigt, was gut gemacht ist und was ernsthaft gemacht ist. Ja. Es gibt nicht, ist es jetzt historisch, ist es, man darf es nur so machen. Nein. Wir sind in der Kunst ist alles erlaubt.
Ja.
Und es gibt wirklich keine Lösung für irgendeine Sache. Es gibt Geschmack. Genau. Man kann sagen, ich mag das lieber, und man kann drüber streiten und man kann diskutieren. Bitte diskutieren, bitte unbedingt. Also ich möchte nach jeder Opernaufführung, dass man diskutiert, auch lautstark und für seine Idee auch steht. Aber das Schlimmste ist, wenn etwas glatt ist, wenn keine Diskussion stattfindet, wenn danach der Champagner eigentlich das Wichtigere ist als die Aufführung, die man gerade erlebt hat.
Bravo.
Kunst muss anecken und muss zur Diskussion anregen.
Ja, sagt die Christiane Karg und hat wohl recht damit. Und jetzt wird es besonders schön und besonders überraschend, weil ich glaube, viele werden gesagt haben, der eine oder andere, die eine oder die andere, na, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört, ich kannte sogar Fleming, aber das kennen sie vielleicht bisher noch gar nicht.
Couvre leurs aigres mirlitons.
wundervolles, neues, entdeckungswertes Stück. Es ist von Maurice Ravel und stammt aus deinem ersten Weihnachtsalbum aus Licht der Welt, A Christmas Promenade, Untertitel, und heißt Noël de Jouer. Da hast du mir schon verraten, ich bin da französisch nicht so gut unterwegs wie du, Weihnachten der Spielsachen, Spielzeuge. Wie hast du dieses wunderschöne Ravel-Weihnachtslied entdeckt?
Ich war auf der Suche, ich habe sämtliche Alben durchgeblättert, also Fauré, meine Ravel, meine Poulenc, alle Komponisten, die ich unglaublich schätze, und bin da bei Ravel eben fündig geworden, bei Fauré auch gibt es einen Noël. Aber dieses von Ravel, also ich bin großer Fan von Ravel. Er hat so viele Sujets vertont, von der Scheherazade, die ich sehr liebe, die ich oft singe, über den Kaddisch zum Beispiel. Über Hebraïque, über also Grec, Chanson Grec, also er ist in allen Sprachen zu Hause, er wagt sich an Neuland, er komponiert Melodien, die fremd sind für unsere Ohren, und eben auch dieses Weihnachtslied, was überhaupt kein Weihnachtslied ist, und eigentlich alles ist ein bisschen silly, also es ist ein bisschen einfach, es geht um ein, vielleicht muss man sich ein bisschen vorstellen, wir als Deutsche, diese erzbirgische, wie heißt es, diese Weihnachtspyramide. Ja. Also es ist so ein Ding, was sich dreht, und was dann das eine fährt weg und das andere, also man hört dieses Drehen, dass immer irgendwas weitergeht, was sich wiederholendes, und da kommt eben die Jungfrau Maria angefahren, ganz langsam, und dann sitzt da hinten im Eck, sitzt da irgendwie ein dunkler Hund, oder dann kommt das Christkind, das so ein bisschen wiegt, da oben hakt's ein bisschen, das trommelt nicht so, das Häschen trommelt da auf so einer Trommel, die Stäbe, die gehen nicht mehr so, und da kommen dann die Engel wieder, die geht's wieder langsamer, und die hängen da an seidenen Fäden, und dann kommt plötzlich so eine Figur und die brüllt, Noël, Noël, also Weihnachten, und das finde ich einfach so entzückend, ja. Mit diesen Kinderaugen, wie wir diese Spielzeuge gesehen haben, wo es wirklich so einen Hasen gibt, der da trommelt wie verrückt und das einen entzückt hat. Ja. Oder der Nussknacker bei uns, der sein musste. Und und das gefällt mir einfach unglaublich, diese Bilder.
Ravel hat ja sowieso wahnsinnig viel aus kindlichen Augen und auch für Kinder geschrieben. Bekannteste Stück ist Mutter Gans, Ma Mère Loire. Heißt es, glaube ich.
Ja, oder Enfant et les Sortilèges.
Natürlich, das Kind und der Zauberspuk, ja.
Also, er ist nie groß geworden, er ist immer Kind geblieben.
Ja.
Und es gibt, also Ravel ist, weil ich eben so großer Fan bin, ich habe vor ein paar Jahren beim Schleswig-Holstein-Festival einen unglaublich schönen Ravel-Abend gemacht. Den durfte ich da, ich weiß gar nicht mehr, es war in Lübeck, haben wir das gemacht. Und der Dramaturg Frank Siebert hat da ein wahnsinnig schönes Programm draus gemacht. Und es ist mit Streichquartett und Klavier. Und mit einem Dominik Horwitz hat es gelesen. Und es war wirklich ein Abend, den ich nie vergessen werde. Und ich habe diesen Abend auch in mein Festival nach Feuchtwangen eingeladen. Und wenn es jemand interessiert und wenn jemand gern mal nach Feuchtwangen kommen möchte, zum Kunstklang-Festival, wir werden im Mai diesen Ravel-Abend auch nochmal wiederholen.
Schön.
Mit der Erlaubnis von Frank Siebert. Und der war einfach so wunderbar, dieser Abend. Und ich glaube, wenn man den mal mitgemacht hat, wo wirklich Texte verwoben sind, die eigentlich gar nichts mit der Musik von Ravel zu tun haben, aber man wird trotzdem diese Person Ravel ein bisschen anders sehen und ein bisschen besser fassen können vielleicht, oder auch nicht, was man auch gar nicht muss. Aber das ist so ein Abend, der mir wirklich wichtig ist und wo ich stolz bin, dass ich den auch in meinem eigenen Festival wieder weitergeben darf.
Im Mai wird das soweit sein.
Im Mai,
genau. Ja, schon mal ein sehr schöner, wie man sagt, Teaser. Absolut, sehr schöner Programmtipp. Bei der nächsten, vorletzten Geschichte, die du dir ausgesucht hast, geht uns beiden wieder sehr das Herz auf.
Thank you.
fast ein Sakrileg hier jetzt zu unterbrechen.
Ein Gruß vom Himmel.
In der Tat. Und man dürfte diese Oper eigentlich sowieso gar nicht unterbrechen, finde ich. Die muss immer so aus einem Guss kommen. Der Rosenkavalier von Strauss. Und das ist die berühmte Überreichung der silbernen Rose. Mir ist die Ehre widerfahren. In dieser ganz besonderen Fassung, die du dir ausgesucht hast.
Also ich bin von beiden Sängerinnen riesiger Fan. Es ist Lucia Popp, die mein großes Sopranvorbild ist. Und es ist Brigitte Fassbender, die der Inbegriff des Octavians für mich ist.
Absolut.
Und da gibt es eine kleine Geschichte, warum ich es auch ausgesucht habe. Ich habe in letzter Zeit sehr viel von ihr gehört als Liedsängerin, weil ich habe mich vorbereitet auf einen Meisterkurs und ich bin immer wieder über sie gestolpert, weil sie einfach in allen Bereichen, im Konzert, in der Oper und im Lied vorherrschend war. Sie war überhaupt, also die in dieser Generation, die waren wirklich Allrounder. Die waren nicht, der ist Opernsänger und der ist Konzertsänger, sondern sie haben alles gemacht und zwar alles auf dem besten Niveau. Mhm. Und aber ich bin sowieso großer Fan von Brigitte Fassbender und sie hat mich eingeladen nach Garmisch öfter, als sie da die Strauß-Tage gemacht hat. Und als ich das erste Mal sie gesehen habe, da kam sie auf mich zu und darf ich stören vor dem Konzert? Und dann habe ich wirklich gedacht, da kommt Octavian höchstpersönlich auf mich zu. Es ist so verbunden, dieses Gesicht und diese Frau, auch jetzt, wenn sie viel älter ist natürlich, aber es ist so, sie ist Octavian. Es gibt niemanden anders, der Octavian ist. Und das hat mich wirklich so geflasht, dass da Octavian vor meinem Liederabend bei mir im Zimmer stand.
Du, das war, eigentlich singe ich jetzt mal doch lieber Rosenkavalier.
Ja, aber ja. Das Strauß ist ja trotzdem geblieben. Ja. Aber das ist so eine, ja, so ein Moment, wo ich wahnsinnig stolz bin und dass ich diesen Moment erleben durfte, dass diese Frau in mein Zimmer kam und mir toi 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 für meinen Liederabend gewünscht hat. Ja. Also eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit, Künstlerin, Frau, Sängerin, ja, die jetzt einfach auch die inszeniert,
richtig,
die im richtigen Moment aufgehört hat, zu früh, aber im richtigen Moment, die alles richtig gemacht hat und die jetzt immer ein gutes Wort für junge Sänger hat und die die Hand schützend über junge Sänger legt. Und da gibt's so wenige, die ihre Erfahrung weitergeben und die auch ein liebes Wort haben. Und also da muss man sie wirklich ganz ans allererst auch nennen.
Man neigt ja immer dazu, wenn man das eben Gehörte verklärt und sagt, ach Gott, das war halt eine Zeit, die kommt wahrscheinlich nicht wieder. Beglückend halt zusätzlich noch, dass eben auch noch Carlos Kleiber hier dirigiert hat.
Ja.
Und da bleibt dann kein Wunsch mehr offen, ne?
Nein,
eigentlich müsste es gar keine weiteren Aufnahmen oder Aufführungen mehr geben, weil da hat man das Beste eigentlich sowieso.
Ja, so finde ich das auch. Und man muss sich wirklich viel einfallen lassen, um eben noch was nicht Gleichwertiges, aber was zu produzieren, was man dann lieber hört oder stattdessen hört. Und da muss man wirklich sehr erfinderisch sein, weil es einfach so viele tolle Momente schon gibt. Ja.
Und das war wirklich, Lucia Popp in dieser Rolle ist so einzigartig und so besonders. Und ich finde das so unglaublich lustig. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mir diesen Ausschnitt angucke, dass Brigitte Fassbender fast aus ihrer Rolle fällt, weil sie Lucia Popp so bewundert und strengenweise sogar die Phrasen innerlich mitgeht. Man sieht ihr das richtig an und vor diesen silberhellen Tönen einfach so selber entzückt ist, dass es toll auch als Fan einfach zu sehen.
Aber das ist Oper, wie es im besten Fall
so
sein
ist es.
Soll.
Ja.
Dass man ein Geben und Nehmen und den anderen bewundert
und
nicht ich kann lauter als du oder ich singe dich jetzt nieder.
Ja.
Also das hat da einfach überhaupt nichts verloren. Und es ist Kollegialität und es ist die Bewunderung und die Liebe. Und wirklich die Liebe, die man dem Partner, der Partnerin da in diesem Moment entgegenbringt. Und so muss Oper sein.
Dazu kommt noch diese, manche mögen es antiquiert finden, die Szene, also die Inszenierung. Sie mag ein wenig aufgebauscht an einigen Stellen sein, ist aber völlig egal, weil es ist genau richtig gemacht. In dem Moment kommt es zu einem statischen Bild. Das Bild erstarrt, genauso wie die Musik nach diesem Forte auf einmal erstarrt und ins Nichts zurückfällt. Und genauso passiert es da auch auf der Bühne.
Bitte nur keine Bewegung in diesem Moment.
Ja.
Das ist das Schlimmste und die meisten Regisseure heutzutage, also da bin ich auch total antiquiert, die lassen die Musik, der Musik überhaupt keinen Platz ja. mehr. Die meinen, es muss alles, weil wir so visuell geprägt sind, es muss nochmal und noch mehr sein und noch mehr. Und plötzlich rückt die Musik in den Hintergrund. Aber was gibt's denn Schöneres? Also man muss doch diesen Moment auch mal zulassen dürfen. Und deswegen bin ich mit der Oper eben nicht immer d'accord, weil irgendwann ist es zu viel und dann nutzt es sich ab und dann verliert es, anstatt dass man es einfach leuchten lässt und sein lässt.
Kommen wir zum Finale, liebe Christiane. Stück beziehungsweise ein Komponist, der mir hin und wieder mal über den Weg gelaufen ist, über den ich allerdings und auch dessen tragisches Leben jetzt im Zug unseres Podcasts, unserer Aufnahme nochmal reagiert habe, indem ich viel jetzt nochmal gelesen habe, was ich finden konnte. Und einer, der im heutigen Konzertbetrieb, sag ich mal, nahezu grotesk unterrepräsentiert ist. Bevor wir über diesen Mann reden, hören wir seine Musik. Christiane, erzähl uns was über Max Kowalski.
Also Max Kowalski und hier interpretiert von Wolfgang Holzmeier. Das ist mein Gesangslehrer in Salzburg gewesen. Bei ihm habe ich Lied studiert. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von ihm. Und er hat mir diese Noten mal gegeben. Und die sind in meinem Schrank verschwunden, weil einfach, ja, habe ich dazugestellt. Und jetzt haben wir in diesem Jahr ein Jubiläum, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und wir haben in meinem Festival, jetzt muss ich nochmal Werbung machen für Feuchtwang Kunstklang.
Gut und richtig so.
In der Reihe Kunstklang haben wir ein Projekt, was noch bis Weihnachten andauern wird. Also wir widmen uns dem jüdischen Leben in unserer Stadt. Wir hatten also auch eine Synagoge. Und da war auch ein Konzertwochenende. Das war im letzten Wochenende. Mhm. Und da dachte ich, oh, da würde doch Max Kowalski wunderbar passen. Und da habe ich diese Bände, die ich da damals bekommen habe, wieder rausgesucht und habe mir noch andere Musik dazu bestellt, denn es gibt jetzt auch ein paar Verleger, die das verlegt haben. Und da bin ich also auf unglaubliche Schätze gestoßen. Und es ist ein Komponist, der auch Jurist war, der dann nach London emigrieren musste, der in Frankfurt viel gemacht hat, der als Jurist dort gearbeitet hat und dem wurde aber dann seine Arbeitserlaubnis entzogen. Er durfte nicht mehr arbeiten. Er hat sehr viele Künstler damals vertreten.
Also Schönberg, glaube ich, auch. Ne?
Ja, Schönberg, genau. Ja, in einem Rechtsstreit. Ja. Und er musste also dann emigrieren. Seine Lieder sind dann auch auf Englisch. Also ich habe auch das Programm, was ich zusammengestellt habe, habe ich deutsche Lieder, jüdische Lieder erst gemacht und dann so ein bisschen wirklich jazzige Lieder auch und dann auch englische Lieder. Mhm. Und weil er hat dann einfach nicht mehr Deutsch komponiert. Und das sollte uns allen zu denken geben auch. Wir sollen diesen Komponisten wirklich viel mehr wertschätzen, wieder ausgraben. Er hat so viele Zyklen geschrieben und ein bisschen wie Ravel, also mir spuckt schon wieder ein bisschen was im Kopf rum, was ich gerne machen möchte. Er hat arabische Nächte zum Beispiel geschrieben. Er hat Geisha-Lieder geschrieben. Ganz viele Sachen, die man kaum lesen kann oder ja, also so einfach auch wirklich sich sehr bemühen muss, wenn man es jetzt aufführen möchte. Aber eine Fülle von Zyklen. Und das möchte ich als Anhaltspunkt nehmen, dass man wirklich wieder ein bisschen mehr forscht und da wieder ein bisschen mehr findet. Und es war in einem Abend zusammen, mit einer Matinee zusammen, mit Josef Schmidt, dem Tenor, also auch einer unglaublichen Stimme, der auch auf tragischste Weise umgekommen ist in der Schweiz. Und ja, wir haben die Chance, dass wir einfach das auch weiterleben lassen können, was so abrupt und viel zu kurz gedauert hat, dieses Leben. Ja, müssen.
Nicht
unbedingt.
Nur können, wirklich müssen. Ja. Müssen. Also gerade, du hast Josef Schmidt gerade erwähnt. Ich habe mich, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Anlass, vor gar nicht allzu langen Wochen, ein paar Wochen her, auch nochmal intensiv mit seinem, ich weiß, weil in diesem Podcast war mein erster Gast Daniel Hope und der hatte sich ausdrücklich Josef Schmidt gewünscht. Und da bin ich nochmal tiefer auch in dessen Lebensgeschichte, tragische Lebensgeschichte gegangen. Und da hast du jetzt diese Parallele gerade auch aufgezeichnet mit Kowalski. Ja, man muss das am Leben halten. Diese Erinnerung, diese Musik, diese, du hast sie gerade Schätze genannt. Ich habe daraufhin viel, was ich finden konnte, von Kowalski gehört, weil mich dieses Solange wir im Licht sind, sowohl textlich als auch musikalisch in der ganzen Einfachheit, da muss es nämlich gar nicht oben irgendwas drauf sein, irgendein Geklimper oder eine Note zu viel, es ist zum Text genau richtig. Alles gesagt in diesen anderthalb Minuten.
Und das sind, also das ist aus den Hafis-Liedern? Genau. Und es gibt wirklich also alles bei ihm zu entdecken. Ja. Und da wird sicher, also das wird nicht das Ende sein meiner Recherche. Da werde ich sicher noch einige, vielleicht eine Aufnahme mal machen oder auf jeden Fall eine Studioproduktion, weil das ist so kostbare Musik, was niemand kennt. Und dafür fühle ich mich irgendwie auch verpflichtet, dass man das ausgräbt. Und das wollte ich mit meinem Weihnachtsalbum, das wollte ich mit den Sachen, die ich gemacht habe. Also kein Mainstream, das wird man von mir nicht so bekommen, immer irgendwie anders verpackt. Und das ist ja mein Auftrag, mein Bildungsauftrag, mein künstlerischer Auftrag. Das sehe ich so auch als Sängerin.
Kannst du dich erinnern, als ich zu Beginn dieses Podcasts sagte, ich freue mich, dass ich eine der unangepasstesten Künstlerinnen hier zu Gast habe, als Kompliment. Du hast das, damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, wunderbar bestätigt. Ich bin schwerst begeistert. Ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich bin auch wegen des Ravels in Weihnachtsstimmung. Wir haben ein paar Mandeln gegessen, die ich gar nicht gebraucht hätte. Da hat uns der Bach ein bisschen Pavarotti mit zu verführt. Ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr glücklich, wie immer, wenn wir uns treffen. Ich bin sehr glücklich mit deinem Album und wenn viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, wir mögen es eigentlich auch nicht so laut und so krachend und so überbimmelt, dann lassen sie das Lametta einfach komplett weg und hören sich Christiane Karg, Licht der Welt, zu Weihnachten an. Vielen Dank.
Danke.